»Hast du denn sonst noch jemandem über die Rolle, die die Gräfin in der Affäre gespielt hat, erzählt?« fragte sie Agnes gespannt. »Gar niemand außer der Gnädigen«, beteuerte Agnes. »Wenn die Kaiserin etwas weiß, muss sie das also aus einer anderen Quelle haben«, wurde Sophie klar. »Aber welche könnte das sein?« »Was wird denn nun aus dir und deinem Vater?« Sie vermutete, dass Agnes sie aus diesem Grund aufgesucht hatte. Tatsächlich traten dem jungen Mädchen, es war kaum älter als Mary, Tränen in die Augen. »Die Baronin wollt meinen Vater und mich zuerst auf der Stelle rauswerfen«, gestand sie. »Nur die Hanna hat sie dran gehindert. Sie hat gesagt, dass mein Vater und ich nicht dafür büßen sollen, dass die Mary mit dem Rudolf geflohen ist.« »Aber Marys Mutter hält sich jetzt doch nicht daran«, schloss Sophie aus Agnes trauriger Miene. Die schluchzte auf.
»Na, das macht's nicht. Neulich ist er schreiben kommen, dass mein Vater und ich aus dem Haus müssen, bevor es aus Venedig zurückkommt. Der erste Diener hat's uns gesagt. Wir kriegen zwar noch eine Abfindung von 3 Monatslöhnen, aber wir müssen weg, und drum komm ich heute zu Ina.«
Sophie ahnte, was nun kam.
»Haben's nicht eine Stellung für mich, gnäd's Fräulein. Mein Vater will sich bei die Tramway-Kutscher verdingen, aber da verdient man nur einen Hungerlohn. Der reicht nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Und er wird mir außerdem nie verzeihen, dass er seine gute Stellung wegen mir verloren hat.«
Erst jetzt fielen Sophie Spuren von Misshandlungen in Agnes' Gesicht auf.
»Er hat dich geschlagen«, konstatierte sie voller Mitleid.
Nun rannen Agnes die Tränen über die bleichen Wangen.
»So verdroschen wie am Tag von seinem Rausschmiss hat er mich noch nie«,
bejahte sie mit erstickter Stimme. Sophie zog sich der Magen zusammen, denn auch sie würde die junge Frau enttäuschen müssen.
»Leider kann ich gar nichts für dich tun, Agnes.«
Dann erzählte sie der Zofe von ihrer Berufung an den Hof. Dort würde man ihr eine eigene Kammerzofe zur Verfügung stellen, hatte in dem Schreiben der Obersthofmeisterin an ihren Stiefvater gestanden. Kurz überlegte sie, ob sie ihre Mutter bitten sollte, Agnes einzustellen. Doch womit hätte sie das begründen sollen? Ihrer Mutter die ganze Wahrheit zu enthüllen, kam nicht in Frage. Sie wollte ihre Familie nicht in ihren eigenen Schlamassel hineinziehen. Und Henriette würde sicher wissen wollen, warum sie eine Zofe einstellen sollte, die ihre Freundin Helene entlassen hatte. So drückte Sophie Agnes ihre ganze Barschaft von 5 Gulden in die Hand und ließ die Weinende mit wehem Herzen ziehen. Ihre Hilflosigkeit verwandelte sich an jenem Tag zum ersten Mal in brennenden Zorn auf die Gräfin Larisch. Durch ihre Geldgier und Skrupellosigkeit hatte diese nicht nur Mary auf dem Gewissen, nein, auch deren junge Zofe geriet dadurch nun ins Elend. Seither grübelte Sophie immer wieder ergebnislos darüber nach, wie sie sich an Marie-Louise Larisch für all das Unheil, das sie mit angerichtet hatte, rächen könnte. Doch bislang war ihr nichts eingefallen. Zumal die Kaiserin ja möglicherweise bereits Verdacht geschöpft hatte und ihre Nichte durch Missachtung strafte. Doch reichte das aus, um es der Larisch, dieser falschen Schlange, heimzuzahlen? Auf dem Mahagonideckel der Toilette sitzend, ballte Sophie jetzt hilflos die Hände zu Fäusten. Jemand betrat den Erfrischungsraum.
»Fifi«,
hörte Sophie ihre Schwester Milli rufen. Wenig später klopfte es an ihrer Kabinentür.
»Fifi«,
nun klang Milli ängstlich,
»bist du da drin? Geht's dir nicht gut? Ist dir übel geworden?«
»Nein, nein«,
zum Schein betätigte Sophie die Spülung und trat dann aus der Kabine.
»Mit mir ist alles in Ordnung.«
Milli musterte sie forschend. Sie schien nicht überzeugt zu sein.
»Dann komm jetzt mit, Fifi. Onkel Stephans Landauer ist schon vorgefahren. Er soll uns rechtzeitig zum Nachtmahl nach Hause bringen.«
Mit einem Kloß im Magen betrat Sophie hinter Milli wieder das Café. Wehmütig ließ sie ihren Blick durch den Raum schweifen. Trotz der Faschingszeit fehlte in diesem Jahr die bunte Dekoration. Ob des Todes des Kronprinzen verzichteten die an sich faschingsbegeisterten Wiener auf fast alle Festlichkeiten.